Letztes Jahr hatte ich euch erzählt, dass ich versuche, im letzten Jahr klug zu werden. Ich hatte diesen Kalender bekommen, Allgemeinbildung. Und wie ihr seht, habe ich da auch feste gelernt. Ich hoffe, ich bin ein bisschen klüger geworden. Leider habe ich dieses Jahr keinen bekommen, sodass ich nicht weiß, ob ich dieses Jahr so richtig klüger werde. Aber da mein Sohn mir ja die Herrenhuter Losungen geschenkt hat und die in der Originalsprache Hebräisch und Griechisch, werde ich schon versuchen, meinen Grips anzustrengen, damit ich da ein bisschen drin bleibe. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr so an das alte Jahr denkt, wie es euch da geht, wie das alte Jahr bei euch war, ob ihr es nochmal leben wolltet, ob es ein gutes Jahr war oder ob ihr sagen könnt, gut, dass das vorbei ist. Wenden wir uns einem besseren Jahr zu. Und wie geht ihr in das neue Jahr? Seid ihr da voller Hoffnung oder nehmt ihr es gelassen und sagt, schauen wir erst mal, was kommt? Seht ihr es hell und klar vor euch? Habt ihr euch vielleicht was vorgenommen für dieses neue Jahr? Ich möchte einen kurzen Rückblick machen, ein paar Streiflichter, die mir wichtig sind, vom vergangenen Jahr, was los war. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass das letzte Jahr damit begann, dass es in Haiti dieses Erdbeben gab. Und das hat uns auch noch während des ganzen Jahres mit beschäftigt. 250 bis 300.000 Tote, 1,2 Millionen obdachlos. Und damit war es ja dann noch nicht vorbei. Später kamen dann die Seuchen, also auch die Cholera, die ausgebrochen ist und weitere Menschenleben forderte. Margot Käßmann tritt zurück als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, weil sie geschnappt wurde, dass sie unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Und ich fand das mutig, dass sie da auch bereit war, das von sich aus aufzugeben und zurückzutreten, weil sie da kein gutes Vorbild war. Die Olympischen Winterspiele, Deutschland erhält immerhin den zweiten Platz in der Nationenwertung. Griechenland total verschuldet. Der Euro muss gestützt werden und das Land muss gestützt werden. Und wie ihr wisst, kann uns in diesem Jahr noch weiteres erwarten. Irland, vielleicht Spanien, Portugal, das wackelt alles ein bisschen. Ein Vulkanausbruch in Island, und das war für mich erstaunlich, legt den Flugverkehr in Europa lahm. Irgendwo entsteht eine Katastrophe und es betrifft uns plötzlich hier in Europa. Und die Leute müssen auf dem Flugplatz übernachten, können nicht fliegen. Ja, eine weitere große Katastrophe war der Ölteppich vor Florida nach der Explosion dieser Bohrinsel, die uns lange beschäftigt hat und wo ja noch die Frage offen ist, inwieweit ist das wirklich beseitigt, was da auch abgesunken ist, ja. Lena gewinnt für Deutschland den Eurovisions-Song-Contest. Eine 16-Jährige umsegelt die Welt, fand ich sehr mutig. Horst Köhler tritt als Bundespräsident zurück. Hat mir persönlich sehr leid getan. Ich habe ihn sehr geschätzt als Bundespräsident. Im Juni war in Südafrika Weltmeisterschaft und ich finde, wir haben uns ganz gut geschlagen als Deutsche. Christian Wulff wird neuer Bundespräsident und Russland brennt. Es breitet sich aus und die Angst entsteht, dass das da in das Gebiet von Tschernobyl geht, ja, und dadurch das wieder in die Luft geht, das ganze verstrahlte Material und uns vielleicht auch wieder betreffen könnte. Das Grubenunglück in Chile, wo die Leute Gott sei Dank nach 69 Tagen befreit werden und gerettet werden. Und was mir noch wichtig war, die Deutschen sind 2010 aufgestanden und haben demonstriert. Das ist erstaunlich, weil die Deutschen eher zögerlich sind, aber die Deutschen haben gegen die Atomlaufzeitverlängerung demonstriert, gegen Castortransporte und natürlich Stuttgart 21. Und das Erstaunliche war, dass auch alte Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, so nicht mehr und so nicht weiter. Ja, als letztes Sebastian Vettel wird Formel-1-Weltmeister. Ich weiß nicht, ob euch das sehr interessiert hat. Ich bin kein Formel-1-Fan, aber vielleicht ist ja bei euch einer dabei. Persönlich in diesem Jahr, ich bin euer neuer Prediger in diesem Bezirk. Ich bin jetzt gerade mal ein gutes Jahr bei euch. Ihr seid meine neue Gemeinde. Ich hoffe, wir haben noch ein paar schöne Jahre vor uns und auch ein gutes 2011. Ja, ich bin dankbar, dass meiner Frau es soweit gut geht. Es gab eine Nachricht, die hätten wir uns besser gewünscht in diesem Jahr. Ein Wert ist nicht so gut, wie wir ihn uns wünschen, aber es ist nichts Akutes. Also sie muss halt weiter ihre Untersuchungen haben und unter Beobachtung sein. Aber so geht es verhältnismäßig gut. Ja, wenn ihr auf das Jahr zurückschaut, dann würde mich natürlich eigentlich interessieren, wie ihr in das neue Jahr vorausschaut und ob ihr Hoffnung habt. Die Adventgemeinde versucht, für jedes Jahr ein neues Motto zu geben, und das ist für mich auch immer so ein Ausblick auf Hoffnung, das uns mitgegeben wird. Und in diesem Jahr ist es Johannes 1, Vers 16. Wenn ihr diese Karten da gestern bekommen habt, dann wisst ihr das. Da heißt es, von seiner Fülle, aus Jesu Fülle, haben wir genommen oder empfangen Gnade um Gnade. Habt ihr euch schon einmal gewünscht, reich zu sein? Ich meine so richtig reich, steinreich. Noch nie, Monika? Okay, ich schon, ich auch. Ja, wobei ich mich dann schon gefragt habe, was würde ich mit so viel Geld machen? Und das Erstaunliche ist, dass im Johannesevangelium Kapitel 1 Johannes uns sagt, wir haben die ganze Fülle, den ganzen Reichtum von Gottes Gnade in Jesus erhalten. Das ist, was er sagt. Er sagt, wir sind reich. Die ganze Fülle, anders gesagt, ich bin reich. Mein Leben ist durch Jesus Christus reich geworden. Und ich muss bekennen, dass ich mir das viel zu selten bewusst mache. Aber es ist ein großer Unterschied. Ich merke das manchmal, wenn ich mit Menschen außerhalb der Gemeinde dann zu tun habe oder Bibelstunden habe und die anfangen, den Weg des Glaubens zu gehen. Was für ein Reichtum das ist, Jesus zu kennen. Also ein geretteter, erlöster Mensch zu sein. Vergebungsgewissheit zu haben in meinem Leben. Den Sinn des Lebens gefunden zu haben. Zu wissen, dass das nicht alles hier auf dieser Welt ist. Gott zu haben. Es geschieht ja auch viel Übles in dieser Welt und manchmal in unserem Leben. Aber wenn man dann Gott nicht hat, was hat man dann noch? Ja, wenn man keinen hat, zu dem man beten kann, zu dem man schreien kann, zu dem man vielleicht auch weinen kann, also dann, glaube ich, fällt man ja ins Bodenlose. Wenn man Schwieriges auf dieser Welt erlebt und hat gar nichts, an das man sich halten kann, dann ist es, glaube ich, umso schwieriger. Als Adventist leben, als Christ leben, heißt, aus einer Fülle, aus dem Vollen schöpfen zu können. Aus etwas, was nie leer wird, aus der Gnade Gottes, der Gunst Gottes, der Güte Gottes in Jesus. Im letzten Jahr gab es eine Meldung, die ich gelesen habe, im Internet. In den USA sollte eine Familie ihr Haus verlieren. Also sie konnten da die Raten nicht bezahlen und ihnen sollte das Haus also verkauft werden von der Bank. Und das war schon soweit klar. Und dann waren sie am Ausräumen im Keller. Und die Überschrift dieser Meldung war, Superman rettet eine Familie. Was war passiert? Die haben ein altes Superman-Comic gefunden. Und zwar die erste Ausgabe, die es so gab. Und die war so viel wert, also über 1 Million oder so, dass sie mit der Bank da neu geredet haben und die haben gesagt, okay, die sollen das Comic verkaufen, Superman-Comic, und dann können sie ihr Haus behalten. Und so ist es dann geschehen. Das heißt, die hatten über Jahre den Schatz im Keller und haben es nicht gewusst. Sie waren Millionäre und haben es nicht gewusst. Und ich frage mich, ob es uns manchmal vielleicht auch so geht. Wir haben einen Schatz, den Schatz der Gnade Gottes, der Liebe Gottes. Sind wir uns dessen bewusst? Viele Menschen draußen haben das nicht. Die haben versucht, heute Nacht fröhlich zu sein, feuchtfröhlich. Aber ist es das, was das Leben ausmacht, was unser Leben bereichert, reich macht, im Wert gibt, im Würde gibt, im Sinn gibt, in Perspektive gibt? Mit Jesus kam Gottes ganzer Reichtum zu uns. Das ist, was Johannes sagt. Jesus, so heißt es in Johannes 1, Vers 14, war voller Gnade und Wahrheit. Er brachte uns die Fülle der Liebe Gottes. Wenn das nicht so gewesen wäre, wäre er ja nicht ans Kreuz gegangen. Da hat er sich selbst nicht geschont. Da hat er alles gegeben. Die Fülle der Liebe Gottes. Die Fülle der Versöhnung, dass er verbindet, dass er bereinigt und vergibt, dass er zurechtbringt und dass er uns Menschen wieder neu miteinander versöhnt. Auch das ist für mich ganz wichtig und ich glaube, dass wir es manchmal zu wenig nutzen. Wenn es einen Ort gibt, wo Menschen etwas finden können, was diese Welt ganz dringend braucht, dann die Gemeinde. Was diese Welt ganz dringend braucht, ist Versöhnung. Diese Welt ist so voll Unfrieden und Krieg. Wo sollen Menschen Versöhnung lernen? Wenn nicht hier, wo Jesus kam und die Fülle der Versöhnung brachte. Nutzen wir das. Nutzen wir das für unser Leben und für die Menschen. Heute Morgen haben wir ja diese schreckliche Geschichte gelesen, wo nicht Versöhnung erfolgt ist. Und welche Auswirkungen das hat. Was da passiert? Passiert da draußen irgendwas Schlimmes? Weil ihr da dauernd rausguckt.
Die Polizei.
Die Polizei, okay.
Wir sind nicht umsonst da.
Okay, wir können sie gerne rein einladen. Ja, Versöhnung, dass etwas heilen kann, dass Gott etwas wieder zurechtbringt. Dann Rettung und ewiges Leben. Im Hebräerbrief steht, er kann für immer retten, auf ewig retten, die zu ihm kommen. Das ganze Christentum kann man zusammenfassen in einem Wort. Und das ist Jesus. Oder man kann es in einer Eigenschaft zusammenfassen. Das ist Gnade. Christsein bedeutet aus Gnade leben. Paulus hat einmal gesagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und die Frage ist, brauchen wir das? Jetzt wollen sie uns wirklich besuchen. Herzlich willkommen. Danke, wünschen wir Ihnen auch.
Okay, dann war's das schon wieder.
Gut.
Dann rufen wir uns gleich mal rein. Dankeschön.
Ja, alles Gute. Ein Glück, dass es uns nicht betrifft. Das neue Jahr beginnt gut. Kein Strafzettel. Ja, Gnade. Brauchen wir das für 2011? Für unser Leben brauchen wir das in unserer Gemeinde hier, in unserer Familie, in unserer Ehe? Brauchen wir das, wenn wir alt sind oder jung sind? Gnade ist ja kein Wort mehr in unserer Alltagssprache, das so häufig benutzt wird. Es gibt noch die Begnadigung im Strafvollzug. Vielleicht hätten Sie uns ja gnädig den Strafzettel erlassen, wenn es uns betroffen hätte. Es gibt die Gnadenhochzeit, die nur noch selten Menschen erleben, mit 70 Jahren. Gnadenhochzeit. Wir kennen den Begriff Gnade vor Recht ergehen lassen. Damit meint man, dass man etwas übersieht. Gnade, was ist das? Als ich einmal vor vielen Jahren in den USA Urlaub gemacht habe, bin ich am Grand Canyon gestanden. Und ich hatte ihn zuvor in Filmen gesehen, aber dann habe ich ihn in Natur gesehen. Und der Grand Canyon, dieses Panorama, diese Weite, diese Schluchten, ist für mich solch ein Beispiel, ein Bild für etwas, was man erlebt haben muss. Man muss das selbst gesehen haben, erlebt haben. Das kann man nicht in einem Film einfach so nachempfinden. Und so ist das, glaube ich, auch mit der Gnade Gottes. Man muss sie selbst erlebt haben, erfahren haben, damit man weiß, was sie ist. Sie ist viel mehr als schöne Worte oder ein Begriff. Sie ist eine Erfahrung, die unser Leben ganz neu macht, lebenswert macht und verwandelt. Gnade ist im Griechischen verwandt mit Freude. Gnade ist, was Freude macht und Freude schenkt. Und Gnade bedeutet beschenkt sein von Gott, sich beschenken lassen von ihm und selbst schenken können, weil man ein Beschenkter ist. Gnade heißt, Gott liebt, Gott ist freigebig, Gott ist gut gesonnen, er sucht mein Bestes, er sucht mich. Und Gnade Gottes gibt es gratis, umsonst, unverdient. Gnade heißt, Gott kommt zu uns, er geht ans Kreuz für uns und er opfert sich für uns. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil wir es nötig haben. Wenn jemand 8 Stunden oder mehr am Tag gearbeitet hat, dann bekommt er seinen Lohn. Wenn jemand im Sport überragende Leistungen zeigt und gewinnt, erhält er einen Preis, einen Pokal oder eine Trophäe. Wenn jemand angemessen Anerkennung für verdienstvolle Jahre in einem Betrieb zum Beispiel bekommt, dann bekommt er da eine Belobigung, vielleicht auch eine Urkunde oder Belohnung. Aber wenn jemand nicht fähig ist, seinen Lohn zu verdienen, keinen Preis gewinnen kann und keine Belohnung verdienen kann und doch belohnt wird, das ist das, was die Bibel als Gnade bezeichnet, als Gottes unverdiente Güte. Und das meinen wir und meint die Bibel, wenn wir von Gnade sprechen. Das heißt, meine Geschwister, ich bin nicht so gut, wie ich gerne sein möchte. Ich bin nicht so erfolgreich und so heilig, wie ich gerne wäre. Aber ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erlöst durch Jesus Christus. Ich bin mit der Gnade Gottes beschenkt worden. Ich bin überreich. Ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Wenn einer etwas auf dem Kerbholz hat, dann braucht er Gnade. Wenn ein Straftäter gute Führung zeigt, wird er möglicherweise begnadigt. Die Sache ist aber die, dass gute Führung vor Gott kein Mensch aufweisen kann. Weil eben Gott auch ins Herz und ins Leben sieht, in die Dunkelheiten unseres Lebens, in das, was kein Mensch sieht, in die Gedanken. Und ohne seine Gnade sind wir Menschen verloren. Da tanzen wir sozusagen auf dem Drahtseil des Lebens ohne Netz. Als die Golden Gate Bridge, diese Brücke in Amerika da, gebaut wurde, Da war das ein großes Unternehmen und diese Arbeiter, die arbeiteten da immer zwischen Tod und Leben, mehr am Abgrund des Todes. Und es ist auch passiert, dass da einer in den Tod gestürzt ist, ja, ausgerutscht und runtergestürzt und war tot. Und das Problem war, als man diese Brücke fertigstellen wollte, dass es einen Zeitplan gab. Und der kam jetzt immer mehr in Verzug. Die Arbeiter hatten Angst. Und sie waren natürlich sehr vorsichtig. Da wollte keiner mehr sein Leben verlieren. Und dann hat man überlegt, was kann man machen? Und einer kam auf die glänzende Idee, ein Netz zu spannen, von der einen Seite zur anderen Seite, unter die Arbeiter, sodass, wenn jemand fällt, er in das Netz fällt. Und als man das gemacht hat, ging die Arbeit sehr schnell voran. Und die Brücke wurde sogar noch vor dem eigentlichen Termin fertig. Das gab den Menschen Sicherheit. Und dieses Netz ist für mich ein Bild der Gnade Gottes. Das Netz der Gnade Gottes, das Gott unter unser Leben spannt durch Jesus Christus. Jesus hat das Netz der Gnade unter unser Leben gespannt, sodass wir nicht ins Bodenlose fallen. Er hat Gottes Gnade in das Leben gebracht. Eine Gnade, die ja auch Auswirkungen hat, die unser Leben verändern will, neu machen will, uns zu besseren Menschen machen will. Die Dichterin Elizabeth Barrett, eine große englische Poetin, Dichterin, hat den Dichter Robert Browning geheiratet. Als sie das tat, waren ihre Eltern total enttäuscht und sie haben ihr Kind enteignet. Sie haben zu ihr gesagt, du bist nicht mehr unsere Tochter. Das war natürlich gemein, aber Elisabeth hat ihre Eltern sehr geliebt und das Paar ist nach Florenz gezogen. Und sie liebte ihre Eltern so sehr, dass sie ihren Eltern mehrmals im Monat Briefe schickte. Briefe geschrieben hat. Es kam nichts zurück von den Eltern. Dann nach 10 Jahren, nachdem sie diese Briefe begonnen hatte zu schreiben, kam schließlich ein Paket von zu Hause an Elisabeth und voller Erwartung öffnete sie dieses Päckchen. Und als sie das Paket öffnete, waren alle ihre Briefe drin, ungeöffnet. Die Eltern haben sie nie gelesen. Was für eine Enttäuschung. Diese Briefe gelten in der englischen Literatur als die eindrucksvollsten und schönsten Briefe ihrer Zeit. Eine Dichterin, die in Liebe an ihre Eltern schreibt. Auch Gott hat uns eindrucksvolle Briefe geschrieben. Briefe in Liebe, wir haben sie in seinem Wort. Und mehr noch, er gab sein Leben für uns. Und meine Frage an uns ist, wissen wir das genügend zu schätzen, dass dieser große Gott uns Menschen das gab und antworten wir ihm da mit einem offenen Herzen? Wie muss es das Herz dieser Tochter gebrochen haben, als sie das sieht? Ja? Die Briefe sind nicht gelesen worden. In seiner Gnade gibt Gott uns sein Wort und seinen Sohn. Was machen wir Menschen mit Gottes Gnade? Was für ein Gott! Und mögen wir niemals Gottes Herz brechen. Mögen wir ihn nie vernachlässigen. Mögen wir nie dazu kommen, dass das für uns selbstverständlich wird. In der Zeit, wo ich Prediger bin, habe ich Menschen kommen sehen in die Gemeinde und ich habe Menschen gehen sehen. Und wenn ich mir eines für das nächste Jahr und für die Zukunft bei euch wünsche, ist, dass ihr es in eurem Herzen festmacht, dass ihr die Gnade Gottes nicht versäumt und dass ihr an Jesus festhaltet und dass nichts und niemand euch davon abbringen kann. Wir sind unvollkommene Menschen in der Gemeinde, Aber das darf nie dazu führen, dass wir aus Enttäuschung über Menschen so weit gehen, dass wir uns zurückziehen und vielleicht auch den Glauben verlieren. Macht es fest in eurem Herzen, dass ihr die Gnade Gottes nie versäumt, dass ihr dranbleibt, dass ihr an Jesus festbleibt und dass wir nie das Herz Gottes brechen. Und die, die nicht mehr kommen oder zu wenig kommen, lasst uns feste für sie beten und sie einladen, dass sie wiederkommen und dass das Herz Gottes wieder froh wird, weil sie bei uns sind und weil sie auch das ewige Leben mit uns teilen werden. Ja, mögen wir Gott gnädig sein. Nicht nur er uns, sondern auch wir ihm. Und mögen wir einander gnädig sein. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das heißt auch, dass Gottes Gnade uns eine Freiheit schenkt. Dass wir nicht vor anderen groß tun müssen, uns nicht selbst behaupten müssen, uns nicht selbst erlösen müssen. Nicht in Angst leben müssen, ob es reicht, weil Jesus in seiner Gnade es schon reichend gemacht hat. Er hat geleistet. Es geht nicht mehr um die Sorge, was ich wert bin. Das Netz der Gnade ist unter meinem Leben aufgespannt. Jesus hat das getan. Gnade heißt Geborgenheit in Gott, in Gottes Tat für mich. Gnade ist die Möglichkeit, auch neu anfangen zu können, Gott sei Dank. Und zwar nicht nur jetzt, weil Neujahr ist, sondern weil Jesus es ermöglicht hat. Neu anfangen können, etwas umsetzen, weil er uns dabei helfen will. Wenn man Menschen trifft, dann gehört ja zur Begrüßung, dass man manchmal so fragt, wie geht es dir? Ein Christ oder ein Adventist müsste eigentlich auf die Frage, wie geht es dir, immer mit Überzeugung antworten können, danke, es geht mir besser, als ich es verdient habe. Denn Erlösung und den Himmel habe ich mir ja nicht verdient. Gott hat mir das schon aus Gnade geschenkt. Aus seiner Fülle haben wir empfangen. Gnade über Gnade. Ich bin von Gott reich beschenkt. Was bewirkt die Gnade? Freundschaft mit Gott von Herzen. Freundschaft, die wir auch weitergeben untereinander. Ich möchte mit einer Geschichte schließen aus Persien, die um ein Neujahrsfest geht. Es war an der Zeit, das Neujahrsfest vorzubereiten. Der König wies seine Leute an, ich möchte, dass es ein wirklich königliches Fest wird. Die Gästeliste soll überquellen von großen Persönlichkeiten. Die Tische sollen sich biegen unter Delikatessen. Und der Wein soll nur aus auserlesenen Trauben und besten Jahrgängen bestehen. Die Mitarbeiter schwärmten aus und brachten aus allen Landesteilen nur das Köstlichste und Beste. Aber der König war nicht zufriedenzustellen. Im letzten Jahr habe ich ein durch nichts zu überbietendes Fest gegeben, aber die ganze Stadt sprach nur von dem Fest bei Ramun, dem Maler. Da wurde getrunken und gelacht die ganze Nacht bis zum Nachmittag des nächsten Tages. Im Jahr davor war es dasselbe, ebenso im Jahr davor und davor. Einmal muss es mir doch gelingen, diesen Wurm zu übertrumpfen, denn ich bin der König. Einer der Mitarbeiter, ein kluger Mann, verneigte sich tief vor dem König und fragte, mein König, habt ihr je mit dem Maler gesprochen? Es muss doch einen Grund geben, warum die Leute sein Fest so lieben, obwohl sie in einer schäbigen Hütte ihre mitgebrachten Happen essen und den billigsten Wein trinken müssen. Der König nickte stumm und sagte, gut, schafft mir diesen Ramun heran. Und so geschah es. Warum lieben die Menschen so dein Neujahrsfest? Fragte der König. Worauf der Maler antwortete, Wir sind Freunde und brauchen einander, aber mehr brauchen wir nicht. Deshalb sind wir reich. Die Gnade Gottes macht reich. Sie macht uns zu Freunden Gottes. Und sie sollte bewirken, dass wir die Freunde untereinander sind und diese Freundschaft weitergeben. Das wünsche ich euch für das Jahr 2011. Die Gnade Gottes, seine ganze Liebe, dass sie euch immer wieder bewusst wird und dass er sie weitergibt, dass ihr Freunde seid untereinander in dieser Gemeinde und dass ihr diese Freundschaft weitergibt. Gott segne euch für dieses Jahr. Amen.